Ich danke dir, dass du meinen Mund füllst, dass du mich an alles erinnerst, was du mir gezeigt hast, dass jede einzelne Offenbarung, die du mir gegeben hast, heute auch wieder durch meinen Mund fließt und nur du durch meinen Mund fließt, dass ich wirklich nur dein Sprachrohr bin, dass nichts von mir kommt, sondern alles nur und nur von dir, Herr. Ich danke dir, dass du einen roten Faden reinbringst in diese Predigt und alles fließen lässt, dass du alles sagen kannst, was du sagen möchtest und dass du in jedes Herz Samen siehst und wirklich für jedes Herz heute Input hast und Offenbarung hast und Begegnung und Erkenntnis. Und ich danke dir für deine Gegenwart und dass du hier bist und für deine Nähe. Und ich danke, dass du jedem Einzelnen heute Morgen mit deinem Heiligen Geist im Herz einfach diese Samen säst und Offenbarungen gibst und jeder einfach ganz viele Aha- und Wow-Momente hat, wo er dich heute erkennt. Und ich danke dir, dass alles, was ich heute spreche, dir zur Ehre sein wird und nur dich verherrlicht und nicht mich als Person. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ja, die heutige Predigt war etwas amüsant, denn ich hatte eine sehr, sehr volle Woche. Ich hatte wirklich jeden Tag irgendwas und viele, viele Termine und viel los. Und auch eine schlechte Nachricht von der Arbeit. Ich habe die Stelle nicht bekommen, aber es ist egal, ich vertraue auf Gott. Und in dieser stressigen Woche wusste ich, ich habe jemandem versprochen, auf seine 3 beziehungsweise noch ein 4. Kind, auf die Kinder aufzupassen und in der Küche Wort zu machen. Und ich habe aber die ganze Zeit, so letzte Woche und diese Woche, gespürt, ich bin heute dran. Und dann stehst du so im Zwiespalt, was mache ich jetzt? Mein Versprechen, was ich über Wochen hinweg versucht habe zu halten und immer wieder was dazwischen kam, oder höre ich auf Gott? Und ich war hin und her gerissen und prompt wurde mir gestern Abend abgesagt, dass sie es heute leider nicht schafft, hierher zu kommen. Und ich gucke so in die Bibel, gucke meine Sachen an, die ich so schon im Herzen hatte und dachte, okay, Gott, dann halt. Und dann habe ich den Papa angerufen und ihn gefragt, ob er irgendwas hat für heute. Und er so, nee, ich spüre, du bist dran. Und ich wusste, Amen, ich hab's auch gespürt. Und ja, und egal wie stressig die Woche war, umso mehr freue ich mich heute, euch einfach das zu geben, was der Herr mir heute alles so aufs Herz gelegt hat. Und das Allerverrückteste an der Sache ist, ihr seht hier vielleicht schon 2. Korinther und Sprüche. Ich wusste, die Sprüche-Reihe geht irgendwann weiter. Ich dachte aber nicht heute. Ich hatte eigentlich Korinther vorbereitet. Bin heute Morgen auch extra früh aufgestanden, um nochmal PowerPoint für euch zu machen. Und der Herr sagt, weißt du was, heute ist auch Sprüche dran. Und ich so, was? Ich habe also auf der Autofahrt hierher diese über eine Stunde am Laptop da gesessen und die Predigt fertig gemacht. Und mir wurde nicht schlecht. Es war so ein Wunder. Mir wird sofort schlecht im Auto, wenn ich was mache. Und mir wurde nicht mal ansatzweise übel. So gut ist Gott und so wichtig ist dieses Wort heute für dich. Ja, wenn ihr euch an die Sprüche-Predigt erinnert, falls ihr sie gehört habt, da ging es ja viel um die Weisheit und warum die Sprüche so wichtig sind. Und da werden wir heute auch noch weiter drauf eingehen, aber zuerst fangen wir mit Korinther an. Und dieser Titel der Predigt, die Vorzüge der Weisheit, ist tatsächlich ein Titel bzw. eine Überschrift aus einem der Bibeltexte, die wir heute durchgehen. Ihr werdet dann wahrscheinlich verstehen, warum das so arrogant klingt, die Vorzüge der Weisheit. Aber ihr werdet es, glaube ich, dann greifen können. Wir fangen an in 2. Korinther 1, Vers 2 bis 4 fangen wir an. Und es schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt, wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Ich will keine Werbung machen für irgendwelche Hardware-Bücher, bla bla, aber ich habe mir Journaling-Bibeln bestellt und angefangen, mit einem Farbsystem zu arbeiten. Und da habe ich, wie ihr hier vielleicht von weitem sehen könnt, 100.000 Farben. Aber ich habe angefangen, alles mir aufzuschreiben, was in gewissen Bereiche fällt. Und hier, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, ist einfach Lobpreis. Er fängt an und sagt, gepriesen sei der Herr. Das Wichtigste, was ich euch sage, liebe Korinther, ist, gepriesen sei der Herr. Und wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der Friede, der wirklich ewig währt, von Jesus, diesem Frieden, den wünscht er euch. Und wenn er hier an die Korinther schreibt, dann schreibt er eigentlich auch an uns, weil wir ja auch seine Gemeinde sind. Und er beginnt mit dem Frieden und dass Gott gepriesen sein soll und mit der Gnade Gottes. Und auch ganz interessant ist, er schreibt, er, der Vater, ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Ich glaube, diesen Punkt vergessen wir ganz oft in dieser Kette. Wir sind traurig, erschöpft und brauchen Trost. Gott gibt uns Trost und dann endet die Geschichte. Aber eigentlich tröstet uns Gott, damit wir für andere Trost sein können, damit wir das weitergeben können. Das ist eigentlich ein Auftrag. Und selbst Paulus, die haben so viel erlebt, aber er sagt, wir wurden getröstet, damit wir euch trösten können. Und Paulus hat so viel durchgemacht und all seine Apostel, die mit ihm unterwegs waren, damit wir jetzt davon profitieren können. Und wir sind so dankbar, dass er das alles aufgeschrieben hat, dass er gehorsam war, dass er ab dem Moment, wo er von seinem Pferd gekickt wurde von Jesus, dass er gesagt hat, jawohl, hier bin ich. Ich bin bereit zu dienen und ich bin bereit, jeder Gemeinde das zu sagen, was Gott mir sagt. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Das ist eigentlich ein richtig gutes Versprechen. Und eigentlich auch ein Auftrag. Wir sollen auch andere trösten. Vers 5. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Ich glaube, solche Sätze wollen wir immer gern ausklammern, weil wir gar nicht leiden wollen. Und wie der Papa vorhin schon gesagt hat, ja, Herausforderung liebt Gott. Wir lieben die überhaupt nicht. Wir denken immer, so ein smoothes, lockeres Leben ist doch viel schöner. Aber die Herausforderungen sind doch genau die Phasen, die uns formen, die uns weiterbringen, die uns stärken, die uns reifen lassen im Geist und im Glauben und die uns wirklich voranbringen und die uns menschlich schleift und formt. Das sind die Phasen, die uns eigentlich am allermeisten profitieren. Denn wenn es uns immer gut geht, dann fallen wir so schnell in eine Spule, wo wir anfangen, Gott irgendwie zu vernachlässigen, weil ja alles gut läuft. Für was brauche ich Gott, wenn doch alles easy peasy ist? Aber die Herausforderungen sind so gut und so wichtig, dass sie uns immer und immer wieder zurück zum Vater bringen. Allein schon, weil wir in den Herausforderungen ihn brauchen und weil wir hoffentlich möglichst schnell an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, hilf mir, ich brauche dich gerade. Und in jeder Herausforderung ist es ja die Gelegenheit für Gott, seine Herrlichkeit in deinem Leben auszugießen. Es ist die Gelegenheit, wo er dir dienen kann, wo er dir zeigen kann, wie mächtig er ist, wie stark er ist, was er schon alles am Kreuz getragen hat, dass er im Siegeszug ist. Jede Herausforderung ist die Gelegenheit, wo Gott dir das beweisen kann. Und so weit beweisen kann, dass es von deinem Glauben und Hoffen in ein Wissen geschieht. Dass es in ein Wissen sich verwandelt. Dass du jedes Mal weißt, bei jeder Herausforderung, nee, mein Gott ist größer. Und wenn ich diese Stelle nicht krieg, dann hat Gott was Besseres für mich. Was ist es für ein Privileg, Gott mit im Boot zu haben? Ja, ich war sauer. Ja, ich habe gemeckert, dass ich die Stelle nicht gekriegt habe. Weil ich die Stelle eigentlich schon die ganze Zeit mache, die Tätigkeit schon die ganze Zeit ausübe, nur noch nicht offiziell. Aber ja, meckern dürfen wir, aber dann wieder erkennen, naja gut, kann ich ja voll entspannt sein. Wie viel besser ist dann die neue Stelle, die Gott für mich bereithält? Oder die neue Stelle, die gute Stelle ist noch gar nicht dran und ich bin gerade noch dran, hier wichtig zu sein. Genau in dieser Position. Weil ich genau in dieser Position den Menschen dienen kann, die um mich rum sind. Und plötzlich wurde mir klar, wenn sich so viele auf die Stelle bewerben, um in meinem Team zu arbeiten, dann heißt es doch, dass sie von dem Licht eigentlich nur angezogen werden und wissen, in meinem Team läuft's gut. Zu der will ich. Das soll nicht stolz oder arrogant klingen, aber ich habe angefangen, meinen Fokus zu verändern. Ich habe gesagt, Gott, lass es mich sehen, wie du es siehst. Und plötzlich habe ich mich nimmer bockig und beleidigt gefühlt. Warum bewerben die sich alle auf meine Stelle? Die gehört doch mir. Die wurde schon eh und je weiter vererbt. Aber ich krieg sie nicht. Warum? Warum nehmen die mir das weg? Und plötzlich habe ich verstanden, nee, Gott sieht es ganz anders. Die sehen, in meinem Team ist was anders. Und dann, gut, dann lerne ich halt 5 Leute ein. Gerade lerne ich schon 3 ein, dann lerne ich halt 5 ein. Komisch, dass die Chefs so viel dann doch in mir sehen. Also, ja, egal wie die Herausforderungen in unserem Leben sind, es ist der Moment, die Chance, wo wir Gott vertrauen können und er uns immer wieder aufs Neue zeigen kann, hey, ich bin da, ich bin treu, ich bin bei dir und ich habe das Allerbeste für dich. Je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wie dankbar können wir sein, dass wir in diesem neuen Bund leben können, wo wir durch Jesus Christus diesen Trost bekommen dürfen. Denn hier steht, durch Christus gibt uns Gott den Trost. Weil wir in diesem Bund sind, weil wir von seinem Blut profitieren können, von seinem Werk am Kreuz. Vers 6. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Wenn ich das jetzt sage, dass Gott uns Rettung gibt und uns Mut macht und uns Trost macht, damit wir es anderen geben können, ist es eine Sache. Aber wenn das Paulus sagt, dann könnt ihr getrost alles ertragen, was wir ertragen haben. Ich glaube, wenn es darum geht, ins Gefängnis zu gehen und wie ein größter Übeltäter gefesselt in einer Zelle zu sitzen, auf dreckigem, nassen, stinkendem Boden, ich glaube, wir würden nicht hier schreien. Und er sagt, hey, wenn Gott uns das zeigen konnte, dass er mit uns ist, wie viel mal mehr kann er es euch zeigen? In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Gott hat also Paulus Mut zugesprochen, damit er uns ermutigen kann. Und ich sehe diese Treppe. Ich weiß, wow, Paulus hat ganz schön viel durchgemacht und er sagt, hey, bleib mutig, bleib dran, sei getrost. Und dann gibt's da noch jemanden, der noch viel mehr durchgemacht hat, der das Gleiche zu uns sagt. Und er sagt, hey, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß es. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen und ich habe noch viel mehr durchgemacht. Ich wurde auch geschlagen, getreten, angespuckt. Ich wurde auch verspottet und ausgegrenzt. Aber ich bin bei dir. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich bin bei dir. Vers 7. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Das ist ein Versprechen. Egal, wie schlimm es manchmal wird, da ist dieser Gott, den es wirklich gibt, der, wo wir auch gleich noch einige Beweise dafür sehen werden, dass es ihn wirklich gibt, dessen bist du dir ja sicher, sonst würdest du hier nicht sitzen. Dieser Gott, den es wirklich gibt, hat dir versprochen, egal wie viel du leiden musst, ich werde dich trotzdem trösten. Ich werde bei dir sein, gerade erst recht. Und je mehr Leid in deinem Leben passiert, desto mehr kann ich mich verherrlichen in dir. Und desto mehr sehen die Menschen, was in deinem Leben so passiert. Muss nicht immer alles perfekt laufen, aber die Menschen sehen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Und das ist der Unterschied, der zählt. Und die haben nicht mal diesen Trost, den wir haben. Deswegen sind wir dazu berufen, andere zu trösten, für andere da zu sein. Nicht nur für unsere christlichen Geschwister, sondern auch Licht zu sein für andere. Vers 8. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Ihr könnt gern mal so die Paulusbriefe durchlesen. Ich habe noch nicht mal alles durch und bin schon überfordert, was er alles durchgemacht hat. Der hat so viel erlebt, Paulus, Petrus, die alle. Und gefühlt von jeder Stadt in der nächsten hatten sie so viele Probleme und Schwierigkeiten. Und er schreibt, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt. Und das wirklich. Sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen und das wirklich, nicht nur sprichwörtlich. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Wow, wow, wow. Wenn die Apostel keine Angst vor dem Tod haben mussten, die, die dem Tod näher sind oder näher waren, als wir es jemals wahrscheinlich sein werden, außer am Tag, wenn wir gehen, denn die Apostel haben aber die haben extrem viel durchgemacht und extrem viel erlebt. Und wenn die sagen, all das hat uns gezeigt, dass Gott gut ist und dass Gott bei uns ist, wovor sollen wir Angst haben? Und sie haben es am eigenen Leib erlebt, sie haben es gesehen, dass Gott Tote auferwecken kann. Schließlich ist es unser Fundament, auf das wir glauben, dass Jesus vom Tod auferstanden wurde. Gott kann Tote auferstehen lassen. Er kann Tote auferwecken. Und die Apostel haben das am eigenen Leibe erlebt. Und sie sagen, hey, wenn ein Gott, der doch die Toten auferwecken kann, mit uns ist, wovor sollen wir dann eigentlich Angst haben? Wenn ich doch einen Gott bei mir habe, für den einfach nichts unmöglich ist, wovor soll ich Angst haben? Ich glaube, davon können wir uns ganz viel Scheiben abschneiden. Wovor sollen wir Angst haben? Was kann uns jemals hindern? Wer kann gegen uns sein? Diese Texte sind so wichtig und so stark. Verse 10 bis 11. Und tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird. Denn ihr betet ja für uns und viele Menschen werden Gott dafür danken, dass er ihre Gebete für uns erhört hat. Tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird. Wenn Gott es bei Paulus tut, dann tut er es auch bei uns. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Selbst wenn da ein Teufel eine Malis ins Koma kickt. Was? Eigentlich müssen wir denn nur auslachen und sagen, ach süß, mit was willst du kommen? Du kannst uns gar nichts. Was kann uns jemals hindern? Wer kann jemals gegen uns sein? Wenn ein Gott, der Tote auferwecken kann, mit uns ist. Ich hoffe, ihr könnt es heute Morgen greifen, wie gigantisch diese Wahrheit ist. Und ja, manchmal muss Gott uns auch täglich von den Toten auferwecken. Von diesem... war was? Das ist auch ein Auferwecken. Die erquickende Kraft, die uns auferweckt, die brauchen wir jeden Morgen. Vor allem Sonntagmorgens in dieser Hitze hier drin. Jeder von uns braucht diese auferweckende Kraft, die uns erfrischt und erquickt. Und in Vers 12 schreibt er dann noch, mit gutem Gewissen können wir sagen, dass wir in allem, was wir taten, stets offen und ehrlich waren. Wir haben uns auf Gottes Gnade verlassen und nicht auf unsere eigene Weisheit. Und das war dieser gigantische Schlüssel, wo ich die Brücke zu den Sprüchen entdeckt habe, wo ich mir dachte, wow, das passt genau an diese Stelle, die Verse, die in den Sprüchen jetzt dran sind. Paulus sagt, wir haben uns auf Gottes Gnade verlassen und nicht auf unsere Weisheit. Ich glaube, sie wären einige Male mehr gestorben, wenn sie sich auf sich selbst verlassen hätten und nicht auf Gottes Gnade. Sie haben immer und immer darauf vertraut, dass Gott sie in die richtige Stadt führt, in den richtigen Ort, zu den richtigen Menschen und die Herzen dort berührt und bewegt. Und jedes Mal, wenn sie festgenommen wurden, wussten sie, mein Gott ist größer. Ich vertraue darauf, dass mein Gott bei mir ist, dass es alles so sein muss, wie es jetzt ist. Und das alles wird ein riesiges Zeugnis sein für alle, die das hören werden damals und alle, die es heute lesen werden. Sie haben sich auf Gottes Gnade verlassen, nicht auf ihre eigene Weisheit. Wir kommen auch gleich wieder dann zurück zu Korinther. So, Sprüche. Ist übrigens alles Neues Leben Übersetzung, nur zur Richtigkeit hier. Die Sprüche 2. Die Überschrift dieses Kapitels heißt die Vorzüge der Weisheit. Vielleicht erkennt ihr jetzt den Titel der Predigt wieder. Aber das beschreibt das Ganze ziemlich gut. Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Also Sprüche 2, Vers 1 und jetzt Vers 2. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Wir werden die Verse jetzt immer so stückchenweise durchlesen und dann schauen wir uns jedes Wort mal genauer an. Und zwar, die erste Anrede steht hier, mein Sohn. Wir wissen im neuen Bund, mein Sohn, meine Tochter, wir sind genauso gemeint, wir Mädels, Frauen. Aber er schreibt es auch an die Söhne, an die Gerichte, die ja biblisch ihre Frauen leiten, führen und unterweisen sollen. So, mein Sohn, achte auf meine Worte, steht hier. Achte ist immer an Achtung. So, Achtung, hör hin, hör zu. Achte auf meine Worte, setz dich hin und lies meine Worte. Wenn ihr euch noch daran erinnert, wie bildhaft die Sprüche angefangen haben und wie viel Input eigentlich in so paar Versen Sprüche waren, dann seht ihr auch jetzt, er schreibt hier, Achtung, achte auf meine Worte. Also auf Gottes Worte. Gott spricht hier prophetisch durch den Autor. Setz dich hin und lese. Achte, und zwar auf meine Worte und auf die Gebote. Und behalte meine Worte, meine Gebote im Gedächtnis. Im Gedächtnis behalten heißt, wir sollen darüber nachdenken, wir sollen sie uns merken, wir sollen sie auswendig lernen. Dann im zweiten Vers, höre auf die Weisheit. Höre hin, höre zu. Achte darauf, was die Weisheit dir sagt. Wie wir noch wissen, die Weisheit ist eine Person. Und auch hier ist wieder die Weisheit eine Personifikation. Wenn wir auf die Weisheit hören, die Weisheit ist ja keine Person für die Welt, dann denkt man sich, wie kann man denn der Weisheit zuhören? Aber es ist eine Personifikation. Die Bibel sagt uns, die Weisheit ist eine Person, und zwar Jesus, Gott, der Heilige Geist. Wir sollen auf ihn hören. Und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Mit dem Herzen zu verstehen heißt, dass man es wirklich versuchen soll zu greifen, dass man es wirklich vom Kopf in sein Herz bewegen soll. Versuche zu verstehen. Ich finde es schön, dass hier steht, versuche es zu verstehen. Gib dein Bestes, versuche es zu verstehen. Frag den Heiligen Geist, dass er dir hilft, die Worte zu verstehen. Hier steht nicht, naja, jeder muss so schlau sein und soll sie automatisch verstehen, sondern versuche sie zu verstehen. Gib dein Bestes, um zu verstehen, was die Bibel dir sagen möchte, was die Weisheit dir sagen möchte. Vers 3, bitte um Verstand und Einsicht. Und Vers 4, und suche sie, wie du nach Silber suchen und nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Bitte, hier wieder das ausführende Verb, das, was wir tun sollen, bitte darum, und zwar um Verstand und Einsicht. Und suche sie, wie du nach Silber oder Gold oder nach einem ganz wertvollen Schatz suchen würdest. Als würdest du danach forschen. So sollen wir mit der Bibel umgehen, so sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Dass wir danach suchen und uns hinsetzen und die Worte lesen und die Worte aussprechen, die Worte nachgrübeln, den Heiligen Geist fragen und so richtig zwischen den Zeilen lesen wollen und Gott so richtig darum bitten, dass man alles greifen kann, wie viel Schätze da drin stehen. Wir sollen also die Worte, die Gebote, die Weisheit, Verstand und Einsicht, das sind die Dinge, nach denen wir streben sollen. Da sollen wir hinhören. Das kann man jetzt wieder schlecht lesen wegen der Farbe. Wir sollen hinhören. Wir sollen sie in uns behalten. Wir sollen auf sie achten. Wir sollen sie verstehen, versuchen zu verstehen. Wir sollen darum bitten. Wir sollen sie suchen und auch wie einen wertvollen Schatz behandeln, also sie ehren und danach forschen. Dann, und hier kommen wieder ganz tolle Versprechen, dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Du wirst verstehen, plötzlich ist es nicht einfach nur lesen und hören, sondern es ist ein Verstehen, ein Begreifen. Ein Verstehen, dann willst du den Herrn achten, weil du plötzlich erkennst und verstehst, wow, was hat Gott für mich getan? Was ist die Weisheit und wie krass ist Gottes Wort? Und wenn du das verstehst, wenn das nicht nur ein Hören und ein Lesen ist, sondern ein Verstehen und es plötzlich Klick macht, dann kannst du gar nicht anders als sagen, wow, ich will dich ehren, ich will dich loben, ich will dich preisen, ich will dich achten. Ich will, dass deine Worte Tag für Tag in mir sind, Tag für Tag in meinem Kopf. Die Erkenntnis Gottes ist das, was wir anstreben sollen. Und dann, wenn wir das alles suchen und versuchen, unser Bestes zu geben, müsst auch bedenken, alter Bund, Sprüche, alter Bund. Wir haben heute so eine Leichtigkeit durch den Heiligen Geist. Es fällt uns viel leichter, das alles umzusetzen. Dann haben wir die Erkenntnis Gottes, die werden wir erlangen. Und die Erkenntnis Gottes bedeutet, ihn zu erkennen, ihn zu verstehen, ihn zu sehen und zu erleben. Plötzlich ist es ein praktischer Teil, der dich berührt, der dich bewegt, der nicht einfach nur Buchstaben sind, sondern ein lebendiger Gott, der in dein Leben knallt und dich berührt und bewegt und dich begeistert. Und du wirst die Erkenntnis Gottes nicht nur einfach so bekommen oder finden oder blablub, sondern du wirst es gewinnen. Gewinnen heißt, es ist ein Siegespreis, den du erlangst und den du dir verdient hast, weil du ans Ziel gekommen bist. Weil du Gott gesucht hast, nach ihm geforscht hast, seine Nähe genossen hast, dann wirst du ihn gewinnen. Du hast dir verdient, den Herrn zu erleben, zu spüren und zu sehen. Verdienen nicht im Sinne von, du hast Leistung gebracht, sondern du hast durch Gnade es verdient. Du hast am Ende des Monats, nachdem du gearbeitet hast, verdient, deinen Lohn zu bekommen. Und allein durch die Gnade hast du verdient, dem Herrn zu begegnen, den Herrn zu spüren, den Herrn zu erleben, die Weisheit zu erlangen, die Weisheit in jeder Situation, in der du sie brauchst. Und ich glaube, wir haben viele Situationen in unserem Leben, wo wir die Weisheit Gottes brauchen. Jeden Tag im Job, jeden Tag im Umgang mit unseren Menschen, jeden Tag im Umgang mit Menschen, die uns verletzen oder auch die uns brauchen, Menschen, die uns brauchen, die, denen wir ja diesen Trost weitergeben sollen. Überall brauchen wir die Weisheit Gottes. Und durch die Gnade und durch den Heiligen Geist haben wir sie gewonnen, wir haben sie verdient. Es ist unser Ziel, das ist das, was uns versprochen wurde. Vers 6 und 7. Denn der Herr schenkt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den Aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Plötzlich ist es nicht mehr du, sondern der Herr schenkt. Nicht du sollst danach suchen, forschen, ackern und nachlesen. Unsere einzige Forschen, Ackern und so ist ja in Leichtigkeit. Wir müssen keine Gebote halten, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht irgendwelche Rituale vollziehen, wie die Juden es früher tun mussten, sondern das Einzige, was wir tun sollen, ist den Herrn suchen, ihn lieben und ehren und dadurch, weil wir die Bibel lieben, weil wir sein Wort lieben, werden wir so viel erlangen, werden wir so viel bekommen, und so viel Früchte in unserem Leben sehen, was sich einfach auszahlt. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir den Herrn lieben. Und plötzlich dreht sich dieses Rad und es heißt hier, der Herr schenkt Weisheit. Er schenkt es. Er schenkt es. Das heißt nicht, er gibt es dir, weil er muss, sondern er schenkt es freiwillig, in Liebe, mit Freude. Er ist kein Mensch, der auf einen Geburtstag eingeladen ist und sich denkt, jetzt muss ich schon wieder Geld ausgeben oder auf eine Hochzeit und das Geld zusammenpackt und denkt, 30, 20, nee, lieber 20, das in den Umschlag packt und dann schweren Herzens übergibt und sagt, hier, ich schenke dir was. Nein, er ist so, wie ich manchmal bin, nur noch viel, viel mehr, dass er sich denkt, ich kann jemandem was schenken und oh ja, das gefällt ihm und das mag er und das findet er toll und dann bin ich wieder schnatti und dann freue ich mich, pack das ein und voller Liebe und voller Freude übergebe ich das meinem Gegenüber und denke mir, ja, er hat sich gefreut, die Person hat sich darüber gefreut. Wie viel mehr ist Gott so? Er schenkt dir voller Freude die Weisheit. Er gibt sie dir freiwillig, aus voller Liebe. Wir haben am Anfang der Sprüche gelesen, dass aus Liebe zu den Menschen Gott die Sprüche geschrieben hat. Aus Liebe zu den Menschen möchte er, dass die Menschen Weisheit in den Sprüchen erlangen, vorwärts kommen, Unterschied machen in der Welt. Lest euch mal nochmal das erste Kapitel durch und es haut euch um, wenn ihr das aus der Perspektive des neuen Bundes betrachtet. Er schenkt den Aufrichtigen Gelingen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Es lohnt sich, ehrlich zu sein. Es lohnt sich, das Richtige zu tun und es lohnt sich, den richtigen Weg zu gehen, wie wir auch im ersten Kapitel gelesen hatten. Es lohnt sich, denn er wird den Aufrichtigen, den Ehrlichen, wird er Gelingen schenken. Was ist das für ein Versprechen? Wenn du dich für den richtigen Weg entscheidest, für den steinigen Weg, der manchmal ganz schön schwer ist, und du entscheidest dich, dran zu bleiben, egal was die anderen sagen, egal wie die Stürme toben und egal welche Mächte dich vom Glauben versuchen abzuziehen. Wenn du dran bleibst, dann wird er dir Gelingen schenken. Er hat's versprochen und das schon im alten Bund. Jeden Vers, den du liest, musst du mit der Brille von dem neuen Bund lesen. Und du wirst wissen, wie viel mal mehr wird er mir Gelingen schenken aus Gnade. Und aus Gnade habe ich diese Weisheit und dieses Gelingen verdient. Danke, Jesus. Er beschützt die Gottesfürchtigen. Aus heutiger Sicht ist das Gottesfürchtige ein positives Wort, weil wir keine Angst mehr vor Gott haben brauchen. Wir brauchen keine Angst vor dem Gericht haben, wir brauchen keine Angst davor haben, dass Gott uns verurteilt, wenn wir Fehler tun, sondern es ist eine Furcht, eine göttliche Ehrfurcht, eine gesunde Ehrfurcht, ein gesunder Respekt, den wir vor Gott haben. Die beschützt er. Schon wieder ein Bild, wo dir sagt, hey, wenn ich Gott Liebe, Ehre und einen gesunden Respekt vor ihm habe und eine gesunde Ehrfurcht vor ihm habe, dann beschützt er mich. Was für ein Versprechen. Oh, genau. Und hier aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht ist eine Metapher. Ich weiß, wir sind nicht im deutschen Unterricht, aber ich liebe es in den Sprüchen, ein bisschen tiefer zu graben und zu sehen, was hier steht. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Man stellt sich sofort den Mund, die Lippen des Vaters vor und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Wenn wir Erkenntnis und Einsicht brauchen, dann müssen wir nur hinhören, was der Vater uns sagt. Denn aus seinem Mund kommt es. Und er schenkt den Aufrichtigen Gelingen. Vers 8, er bewahrt die, die gerecht handeln und behütet die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist und stets wissen, wie du handeln sollst.
Amen. Amen, ja.
Er bewahrt und behütet. Er bewahrt die, die gerecht handeln und er behütet die, die ihm treu sind. Das ist ein Versprechen. Das ist nicht eventuell und vielleicht, sondern er bewahrt die, die gerecht handeln. Wenn du dich fürs Richtige entscheidest, dann wird Gott mit dir sein. Auch wenn die Wahrheit dich vielleicht in Probleme führen wird, dann wird Gott mit dir sein. Er behütet die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist. Vielleicht erinnert ihr euch genau an diesen Wortlaut aus Sprüche 1. Gerecht, recht und aufrichtig. Gerecht, recht und richtig. Das waren immer diese Wortkombinationen, die auch im ersten Kapitel drin stand. Dass das unser Ziel ist und dass das unser Handeln bestimmen soll. Auch hier wieder das Handeln rot unterstrichen. Und Vers 10, das ist auch einer der schönsten Verse. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Wenn wir das jetzt nochmal bildlich darstellen, die Weisheit, sie kommt in dein Herz. Wenn du Gott suchst, wenn du die Weisheit suchst, wenn du danach strebst, wenn du nach ihr forschst, wenn du dich ausstreckst, wenn du hinhörst, wenn du sie ehrst und achtest und Gott suchst, wenn du seine Gegenwart, seine Nähe, seine Gemeinschaft suchst, wird die Weisheit in dein Herz kommen. In dein Herz, nicht in deinen Kopf, in dein Herz. Ich liebe es, in Bildern zu denken. Sofort weiß ich, dieser Pfeil mit der Weisheit geht in dein Herz. Dann ist es hier eine Erkenntnis und eine Zuversicht, da ist gar kein Zweifel mehr. Und die Weisheit kommt in dein Herz. Und dann weißt du, was das Richtige zu tun ist. Du weißt, was gerecht, recht und richtig ist. Und dann ist es nicht mehr dein Zwiespalt wie in den Filmen, Teufel, Engelchen auf deinen Schultern, was mache ich jetzt? Sondern dein Herz sagt, ja, ich will das Richtige tun. Dein Herz schreit ja, dein Herz schreit Weisheit, dein Herz wird voller Weisheit in Liebe deinem Gegenüber begegnen. Und die Erkenntnis von einem Fragezeichen wird dein Herz in ein Ausrufezeichen verwandelt. Von einem vielleicht, eventuell oder hä, wird ein Ausrufezeichen, wo du plötzlich begreifst und verstehst und automatisch kommt die Freude in dein Herz. Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis, also auch die Erkenntnis Gottes, wenn du ihn verstehst, siehst und begreifst, dann wird Freude in dein Herz kommen. Und noch zur Vollständigkeit die letzten Verse hier, Vers 11 bis 14 noch. Besonnenes Handeln wird dir Schutz geben und Einsicht wird dich behüten. Wie kann denn besonnenes Handeln dich schützen? Ist es eine Person besonnenes Handeln? Ich hoffe, ihr könnt diese Bilder greifen, die Sprüche schreibt. In den Sprüchen steckt so viel, vor allem aus Sicht des Neuen Bundes. Einsicht wird dich behüten. Wenn du dich für das Richtige entscheidest, die richtigen Entscheidungen triffst und du weißt, was das Richtige ist, denn der Herr hat dir ein Gewissen gegeben, in dich gelegt. Und der Heilige Geist wird dir auch immer wieder Zeugnis geben. Was ist das Richtige? Ist es gut, was ich hier tue, oder ist es Sünde? Ist es gut, was ich hier tue, oder schadet es mir? Ja, manchmal sind wir in Phasen in unserem Leben, besonders auch wenn wir uns frisch bekehrt haben und das noch gar nicht so ganz unterscheiden können. Wenn wir unser Leben lang irgendwie gelebt haben und gar nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist, dann ist es schwer. Aber man kann zurück zu dem Punkt kommen, wo man sagt, Herr, ich möchte wieder deine Stimme hören, ich möchte wieder ein reines Gewissen haben, ich möchte, dass du, Heiliger Geist, mir wieder offenbaren kannst, was ist überhaupt richtig und was ist falsch? Wo habe ich Kompromisse eingegangen? Wo bin ich Kompromisse eingegangen? Wo habe ich mit dem Teufel gedealt, ohne es zu merken? Wo habe ich Dinge getan, die eigentlich gar nicht richtig sind? Und wenn es bei den Steuern Sachen sind, wenn es immer wieder im Café eine Kleinigkeit mitnehmen ist, wenn es in gewisser Weise unehrlich sein ist, wenn es Dinge verheimlichen ist, wenn es, ja, es gibt so viele Bereiche, wo wir manchmal mit unserem Gewissen dealen und dem Heiligen Geist etwas auf den Mund kleben und sagen, pst, ich mach's trotzdem. Und irgendwann sind wir vielleicht in Phasen, wo der Heilige Geist sich wirklich zurücknimmt und du dann in der Welt deine Sachen machst und dir denkst, es ist schon okay. Aber es ist so wichtig, sich für das Richtige zu entscheiden, den richtigen Weg einzuschlagen. Und es ist nie zu spät, den richtigen Weg einzuschlagen, weil Gott Gnade für dich hat. Für jeden Einzelnen. Er hat so viel Gnade für dich. Und wenn du dich dafür entscheidest, gerecht, recht und richtig zu handeln, wird er mit dir sein. Er sagt, wenn du dich dafür entscheidest, besonnen zu handeln, so wie ich es tun würde, denn ich gebe dir ja Weisheit. Sie kommt aus meinem Mund in dein Herz. Ich gebe es dir, ich gebe dir, was du brauchst, ich sag dir, was du brauchst. Ich sag dir, was du tun kannst und sollst, um Erfolg zu haben. Und ich zeig dir, was das Richtige ist. Entscheide dich dafür, für das Richtige zu kämpfen. Und dieses besonnene Handeln wird dich schützen. Einsicht wird dich behüten. Wie der Nico vorhin erzählt hat, manchmal sind in unserem Leben auch Situationen, wo noch Streit offen ist. Dann ist es vielleicht dran, vielleicht auch höchste Eisenbahn, die Dinge zu begradigen und wieder in Ordnung zu bringen. Selbst wenn man mit der Person gar nichts mehr zu tun hat, ist es manchmal so, so wichtig, zumindest zu sagen, hey, es tut mir leid, was ich damals getan habe. Ich vergebe dir und ich hoffe, du kannst mir auch eines Tages vergeben. Auch wenn wir gar nichts mehr miteinander zu tun haben, aber ich möchte mit dir im Reinen sein. Wenn man sich dafür entscheidet, dann wird Gott uns behüten, steht hier. Vers 12, so wirst du vor bösen Wegen bewahrt und vor Menschen beschützt, die dich täuschen. Wow! Du wirst vor denen beschützt. Nicht, ach, wenn sie in deinem Leben sind, dann zeige ich dir, was du machen sollst, sondern dazu wird's dann gar nicht erst kommen. Wow, wow, wow. Mit der Weisheit Gottes wirst du bereit sein, dich rechtzeitig von Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun, und wird dir zeigen, wo du aber Licht sein sollst, wo Menschen um dich rum sind, die kein Licht haben. Wo die Verbindung noch bleiben soll, weil du Samen sehen sollst und Licht sein sollst. Aber Menschen, die dich täuschen wollen, werden gar nicht erst in deinem Leben kommen, spricht hier. Das ist ein Versprechen. Diese Leute verlassen den richtigen Weg und betreten finstere Pfade. Manche von uns haben das manchmal. Ein bisschen. Vielleicht auch ganz. Vielleicht hat sich irgendjemand schon mal ganz gegen Gott entschieden. Aber die richtigen Wege zu gehen, ist eine Entscheidung. Und genau vor diesen Menschen wird Gott dich beschützen, wenn du dich für das Richtige entscheidest. Sie haben Freude am Bösen und jubeln über ihre Worte, mit denen sie die Wahrheit verdrehen. Traurig, aber wahr. Aber wir haben Freude am Herrn. Freude am Richtigen, Freude am Guten. Dann gehen wir zurück zu Korinther und lesen die Verse 17 bis 19 und gehen dann nochmal ins Detail. Vers 17. Nun werdet ihr fragen, warum ich meine Pläne geändert habe. Stand mein Entschluss vielleicht noch nicht fest? Oder gehöre ich zu den Menschen, die Ja sagen, wenn sie in Wirklichkeit Nein meinen? So sicher wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen. Mein Ja bedeutet Ja. Bestimmt kennt ihr diese Verse. Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt, deswegen ist sein Ja, Ja. Ihn haben Timotheus, Silas und ich euch verkündet und er ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Vers 20, denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen, deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt. Vers 22 noch, und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Schauen wir uns die Verse mal einzeln an. Er sagt, mein Ja bedeutet Ja, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Er schwankt nicht zwischen Ja und Nein. Den Satz habt ihr heute schon mal gehört. Leider wieder in Rot. Wir haben hier gelernt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Für manche von euch und wahrscheinlich für alle denkt ihr euch, ja, weiß ich doch. Aber ich habe verschiedene Farben für alles, was ich über Jesus lerne, für alles, was ich über Gott lerne und für alles, was ich über den Heiligen Geist lerne. Ich lerne hier, auch wenn ich schon wusste, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Eine Weisheit und eine Wahrheit, die du trotzdem in dein Herz schreiben solltest und abhaken solltest. Glaube ich das? Ja oder nein? Hoffentlich ja. Die nächste Wahrheit ist, Jesus Christus schwankt nicht zwischen Ja und Nein. Er schwankt nicht zwischen Ja und Nein. Er hat ein klares und so festes, unumstrittenes und unerschütterliches Ja zu dir. Er hat ein Ja zu dir, das niemals schwankt. Niemals. Er sagt Ja zu dir. Er sagt, ja, du bist mein geliebtes Kind, egal was du tust, egal was um dich rum passiert, egal welche Stürme du gerade spürst, egal wie bockig du manchmal bist, und das sind wir alle. Er sagt Ja zu dir. Jesus Christus sagt Ja. Er sagt, ja, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Er sagt Ja. Er schwankt nicht, er überlegt sich's nicht neu, wir müssen uns das nicht verdienen, wir müssen uns das nicht beweisen. Er sagt Ja zu dir. Dann steht hier, und er ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Wir lernen hier also, Jesus Christus ist das göttliche Ja. Er ist das Ja, und zwar in Person. Und wir lernen, Jesus Christus, die Person Jesus Christus ist die feste Zusage Gottes. Nicht irgendeine, sondern die feste Zusage Gottes. Diese Verse, die jetzt kommen, und das sind die, die wir gelesen haben, sind die letzten Verse für heute. Aber ich hoffe, ihr könnt genauso tief greifen, wie ich da gebuddelt habe und was Gott mir da alles gezeigt hat. Es geht so, so, so tief. Jesus Christus als Person ist das göttliche Ja. Und zwar das eine Ja. Er wird nicht mehr sich umentscheiden, die Zeit zurückdrehen und sagen, Jesus wird nicht für dich sterben. Wird er nicht tun. Könnte er bestimmt, aber wird er nicht tun. Denn er hat seinen Sohn als Beweis für sein Ja geschickt. Er hat gesagt, ja, ich will diesen Bund mit dir eingehen. Er hat am Traualtar Ja zu dir gesagt. Und da gibt's auch keine Scheidung wie in der Welt. Er hat Ja gesagt und er bleibt bei Ja. Und er überlegt sich's auch niemals neu. Er wird sich nie anderweitig orientieren, wie es die Welt macht. Er wird niemals sein Begehren in einer anderen Person sehen, sondern er hat zu dir Ja gesagt. Amen. Er hat vor allen Ja gesagt. Und zwar, indem er den Beweis gebracht hat, er hat seinen Sohn für dich geschickt. Er hat Jesus Christus geschickt, deswegen ist Jesus Christus das göttliche Ja. Das Ja zu dir. Und das göttliche Ja ist kein menschliches Ja, sondern das Ja, das wirklich Ja ist. Das ist kein Ja, wo man sich 2 Minuten später überlegt oder ein Ja, was man bereut. Das ist ein göttliches Ja. Und Jesus Christus ist die feste Zusage Gottes. Das Versprechen, das Gott dir gibt und sagt, ja, du bist mein Kind. Ja, ich liebe dich. Ja, du bist mein. Ja, für dich bin ich gestorben. Ja, für dich habe ich meinen Sohn gegeben. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. In wem? In Jesus Christus erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Da hat sich bei mir jedes Haar gestellt, als ich diesen Satz begriffen habe. In Jesus Christus erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Alles, was er dir versprochen hat, hat er am Kreuz schon vollbracht. Deswegen sagen wir ja, dass wir Gott eigentlich nicht mehr darum bitten müssen, sondern eigentlich nur noch danken müssen für alles, was er für uns hat. Danke für Heilung, denn sie gehört schon mir. Danke für Gesundheit, danke für Erfolg, danke für Friede, danke für Trost, danke für Freude, denn es gehört schon alles mir. Durch Jesus Christus kommen alle göttlichen Zusagen in dein Leben. Sie sind schon da, es sind die Geschenke, die du nur aufpacken musst. Welch eine Leichtigkeit. Und auch hier musst du dir das nicht mehr verdienen im Sinne von schuften, sondern du hast es verdient. Du bist es wert. Diesmal lernen wir ein bisschen was über Gott. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören. Die kann man ein bisschen besser lesen, den lila Ton. So habe ich es auch in meiner Bibel. Alles, was ich über Gott lerne, ist so ein lila Ton. Gott befähigt uns, und zwar er alleine. Niemand anderes befähigt dich. Keiner sagt, du kannst es. Martin, du kannst nicht, weil ich sage, du kannst, sondern weil Gott sagt, du kannst. Er befähigt dich. Er befähigt dich, in deinem Umfeld Licht zu sein. Sonst niemand, er alleine. Gott allein befähigt uns und euch, also die Apostel und auch uns, die wir das lesen, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt. Er hat uns befähigt, für Christus einzustehen. Also egal wie schwer es manchmal ist, die Wahrheit zu sagen, Zeugnis zu sein und geistlicher Märtyrer zu sein, egal wie schwer es manchmal ist, er befähigt uns dazu. Schon wieder ein Versprechen. Die Bibel ist so voller Versprechen und sie sind verborgen. Sie sind so in diesen Sätzen verpackt, dass wir sie nur mit der Heiligen Geistleuchte sehen und verstehen können. Er allein gab uns den Auftrag, er befähigt uns und er bestätigt, dass wir zu ihm gehören. Gott befähigt uns, und zwar er allein. Gott gab uns einen Auftrag und Gott bestätigt, dass wir zu ihm gehören. Was gibt es Schöneres als jemand, der sagt, ja, hört ihr alle, der gehört zu mir. Ja, der gehört zu mir. Ja, der ist mein Kind. Ja, das ist wie wenn du in der ganzen Welt rum erzählst, der König, der hat mich richtig gern, der mag mich. Der König. Und jeder sagt, ach Quatsch, der König. Oder vielleicht lernst du Justin Bieber kennen und sagst, hey, Justin Bieber findet mich cool. Ich weiß, die Eltern wissen nicht mal, wer das ist, aber vielleicht als Elvis Presley noch lebte. Egal wer, irgendjemand richtig cool ist und du erzählst allen Leuten, hey, ja, der kennt mich, der mag mich und alles. Was? Was anderes tun wir ja auch nicht, zu sagen, der König der Könige, der kennt mich und er liebt mich. Und dann stehst du da, dieser Moment der Wahrheit, wo der Mensch wahrscheinlich sagen würde, was, nö, kenne ich gar nicht, ist mir peinlich. Und Gott sagt, nein, ich kenne die Person, denn es ist mein geliebtes Kind. Und alle anderen stehen dann da, der hat die Wahrheit gesagt. Er bestätigt, dass wir zu ihm gehören, schreibt Paulus hier. Und bestätigt, Vers 22, dass wir zu ihm gehören. Und wie bestätigt er es? Und zwar, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Wow, wow, wow. Gottes Geschenk an uns ist der Heilige Geist. Und das ist das kostbarste Geschenk direkt nach unserer Errettung. Das ist das kostbarste Geschenk. Mit dem Heiligen Geist können wir die Bibel verstehen. Der Heilige Geist schützt und bewahrt uns, weil er die Weisheit ist. Er ist mit uns, er stärkt uns, er tröstet uns, er gibt uns Kraft, er gibt uns Erkenntnis, er gibt uns die Hilfe, wenn wir richtig entscheiden müssen. Er zeigt uns manchmal sogar, wo unsere Sachen sind, die wir nicht mehr finden. Heiliger Geist, zeig mir, wo ich meinen Schlüssel hin habe. Und der Heilige Geist sagt, was? Ja, ich weiß, wo er ist, komm, ich zeig's dir. Weil wir so eine gute Beziehung haben, weil wir so ähnlich sind, dass du meine Stimme kennst. Was ist das für ein Geschenk, dass der Heilige Geist aus dem Allerheiligsten im Tempel rausbrechen durfte, den Vorhang zerrissen hat, um in dem Tempel deines Herzens thronen zu dürfen. Das war so ein Geschenk. Das größte Geschenk überhaupt. Abgesehen von unserer Errettung. Aber es ist so ein Geschenk, dass der Heilige Geist in uns lebt. Der Heilige Geist ist ein Geschenk und Gnade. Es ist Gnade, dass wir den Heiligen Geist bekommen dürfen. Dass wir ihn in unser Herz bekommen haben. Und es ist ein offensichtlicher Beweis. Er bestätigt, Gott bestätigt, dass wir zu ihm gehören, als er an Pfingsten seinen Heiligen Geist ausgegossen hat. Als er seinen Heiligen Geist in deinem Herzen ausgegossen hat. Was brauchen wir denn noch für Beweise? Manchmal ist es doch so simpel. Wenn wir wissen, boah, ja klar, doch, Gott hat's bestätigt. Gott ist mit mir, er hat ein Ja zu mir. Er schwankt nicht zwischen Ja und Nein. Er ist sich sicher. Er ist bei mir, er liebt mich, egal was ich tue. Was brauche ich denn noch für Beweise? Ich weiß, Gott ist gut. Ich weiß durch die Weisheit, dass er mit mir den richtigen Weg gehen möchte. Ich weiß durch die Weisheit und durch das Wort Gottes, dass er mit mir ist. Ich weiß das alles. Was brauche ich mehr? Ich habe den Heiligen Geist mit mir. Was ein Geschenk. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird, haben wir gerade gelesen. Der Heilige Geist als Person ist die Sicherheit. Die Sicherheit ist ein Versprechen, ein Beweis, eine Tatsache. Weil wir also den Heiligen Geist haben, haben wir die Sicherheit, dass wir errettet sind. Weil wir den Heiligen Geist haben, haben wir die Bestätigung, dass Gott zu uns steht, dass Gott uns liebt, dass er für uns ist. Und dann haben wir hier auch noch eine Zukunftsform, was er uns noch schenken möchte. Schenken ist eine Verheißung, denn er hält so viel mehr für uns bereit. Lasst uns die Verse noch mal ganz kurz durchlesen. Und jetzt mit dem Verständnis, das ihr jetzt habt. Ab Vers 18. So sicher wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen. Mein Ja bedeutet Ja. Wenn schon Paulus Ja ein Ja ist, wie viel mal mehr ist Gott? Gottes Ja ein Ja. Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Ihn haben Timotheus, Silas und ich euch verkündet. Und er, also Jesus Christus, ist das göttliche Ja. Jesus Christus ist die feste Zusage Gottes. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. In ihm, in Jesus Christus, erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Wie ehren wir Gott? Durch Christus. Weil er am Kreuz alles vollbracht hat, haben wir verstanden, wow, wir können gar nichts anderes tun, als anzubeten. Darum kann ich nichts anderes tun, als dich anzubeten. Und wir sagen Amen, in Danke und im Ja, ich stimme damit überein. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Wie gigantisch ist es, zu verstehen, dass Gott schon längst Ja zu uns gesagt hat. Dass er durch den Heiligen Geist in deinem Herz bestätigt, ja, ich bin für dich. Du bist mein Kind, ich liebe dich. Und ich habe alles für dich bereit. Ich bin bei dir. Herr, ich danke, dass all dieses Wissen, was wir heute erfahren haben, dass all diese Offenbarungen von unserem Kopf in unser Herz gelangen, dass es tief geht, dass wir begreifen und wirklich wahrhaftig verstehen, was du uns alles für Zusagen gibst, was die Weisheit alles in unserem Leben bewirken kann. Dass es so toll ist, nach der Weisheit zu forschen, nach ihr zu suchen, nach deiner Wahrheit zu suchen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllt mit der Erkenntnis Gottes, dass wir Gott erleben, spüren, sehen und ja, wirklich erleben dürfen, von Kopf bis Fuß, dass wir den Herrn erleben dürfen. Weil du, Heiliger Geist, der göttliche Beweis dafür bist, dass wir zu dir gehören, Herr. Danke für dieses Privileg, den Heiligen Geist haben zu dürfen. Danke für deine Weisheit, für alles, was du für uns bereithältst. Und danke für dein Werk am Kreuz. Danke, dass du durch dieses Werk am Kreuz ein unumstrittenes und unerschütterliches Ja zu uns gesagt hast. Egal, was wir tun, dein Ja steht fest. Du schwankst nicht zwischen Ja und Nein. Dein Ja ist ein Ja und dein Ja bleibt ein Ja. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du diese Erkenntnis in jedes Herz ausschüttest und jeden damit berührst und bewegst. Danke, Heiliger Geist. Amen. Amen.